Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Channel 9 System Center Reihe, dieses Mal zum Virtual Machine Manager, genauer gesagt zu häufigen Problemen in der Verbindung mit Hyper-V. Mein Name ist Philipp Löwer, ich bin Senior Infrastructure Support Specialist beim Education Support Center Deutschland. Dieses Video kann grob in zwei Teile gegliedert werden. Zunächst beschäftige ich mich mit häufigen Fehlern bei der Installation bzw. beim Hinzufügen neuer Hyper-V-Hosts und im zweiten Teil beschäftige ich mich mit dem Troubleshooting von Problemen im Betrieb vom Virtual Machine Manager bzw. mit dem Troubleshooting von Problemen in Bezug auf die Agentenkonnektivität. Fangen wir aber an mit häufigen Fehlern bei der Installation. Die mit Abstand häufigste Fehlerursache sind fehlende Voraussetzungen, daher möchte ich zunächst die Voraussetzungen für den Virtual Machine Manager 2012 R2 besprechen. Der Management-Server benötigt Windows Server in der Version 2012 oder 2012 R2. Er benötigt die Deployment-Tools und das Windows Pre-Installation Environment aus dem Windows ADK für Windows 8.1 und die Kommandozeilen-Tools für SQL Server 2008 R2 bzw. 2012. Außerdem muss der Management-Server Mitglied einer AD-Domäne sein. Dabei nicht unbedingt der AD-Domäne, in der die Server stehen, die er später verwaltet, sondern er muss nur Mitglied einer AD-Domäne sein. Der Management-Server sollte nicht unbedingt auf dem Hyper-V-Host installiert werden, kann aber in einer virtuellen Maschine installiert werden. Die Hosts auf Hyper-V-Basis benötigen Windows Server 2008 R2 oder 2008 R2 Service Pack 1 bzw. Windows Server 2012 oder 2012 R2. Die Hosts anderer Hersteller wie VMware oder Citrix sind hier aufgelistet, werde ich aber nicht genauer darauf eingehen. Der PXE-Server benötigt Windows Server in der Version 2008 R2 Service Pack 1, 2012 oder 2012 R2, die Windows Deployment Services und er sollte im gleichen Subnetz sein wie der neue Server. Um die Konsole zu installieren, muss das Gerät, auf dem die Konsole installiert wird, mindestens Mitglied einer AD-Domäne sein. Der Update-Server benötigt Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 oder Windows Server 2012 bzw. 2012 R2. Er benötigt die 64-Bit-Version vom VESUS 3.0 Service Pack 2 oder aber die 64-Bit-VESUS-Version vom Windows Server 2012 bzw. 2012 R2. Die VESUS-Version kann Teil einer System Center Configuration Manager Umgebung sein. Sollten der VESUS-Server und der Management-Server vom Virtual Machine Manager in zwei verschiedenen Domänen sein, muss eine Vertrauensstellung zwischen den beiden Domänen hergestellt werden. Es kann ein VESUS Root oder Downstream Server verwendet werden, allerdings kein VESUS Replica Server. Der Bibliotheksserver benötigt Windows Server in der Version 2008 R2 Service Pack 1 oder Windows Server 2012 bzw. 2012 R2. Um VHDX-Dateien zu speichern, muss mindestens Windows Server 2012 verwendet werden. DFS Namespaces werden nicht unterstützt und VMM unterstützt keine File-Server mit der Case-Sensitive-Option für Windows Services für Unix. Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Fehlern bzw. den Orten, wo die Log-Dateien von auftretenden Fehlern bei der Installation gefunden werden können. Die Installationslogs sind unter C-Program-Data-VMM-Logs zu finden. Da werden separate Logs pro Feature bei der Installation angelegt. In dem Log taucht häufig der Name Carmine auf. Dabei sollte man sich nicht wundern. Carmine war der Name vom VMM während der Entwicklung. VMM-Features, die als .msi bereitgestellt werden, werden nicht in den Installationslogs aufgeführt. Sollte es dabei der Installation Probleme geben, kann man mit den hier angegebenen Befehlen das Package mit MSI Package Logging installieren und dann unter dem angegebenen Pfad die Logdatei dazu finden. Kommen wir jetzt zu Problemen beim Hinzufügen von Hyper-V-Hosts. Sollte die Agenteninstallation fehlschlagen, findet man an dem hier angegebenen Pfad das VMM Agenteninstallationslog. Außerdem kann man den VMM Configuration Analyzer verwenden, darauf gehe ich später genauer ein. Man sollte die WinHttp-Proxy-Konfiguration testen. Falls ein Proxy konfiguriert ist, kann das die Ursache für den Fehler sein. Den Test macht man mit dem hier angegebenen Befehl, ich möchte es aber auch noch kurz zeigen. Dazu gibt man den hier angegebenen Befehl einfach in eine administrative Kommandozeile ein, führt ihn aus und im Optimalfall steht wie hier da, dass direkter Zugriff herrscht und kein Proxy-Server verwendet wird. Sollte doch ein Proxy-Server verwendet werden müssen, kann man mit dem hier angegebenen Befehl einstellen, dass für Verbindungen zu der Domäne des Servers der Proxy-Server umgangen wird. Eine weitere häufige Fehlerquelle, die zu Problemen beim Hinzufügen von Hyper-V-Hosts führt, ist die Firewall. Es sollten in beide Richtungen mindestens die drei folgenden Firewall-Ports geöffnet sein. Außerdem sollte man, sofern immer noch Probleme bestehen, prüfen, ob es vielleicht doppelte SPNs gibt. Das macht man mit dem hier angegebenen Befehl. Das Ganze möchte ich auch kurz zeigen. Gibt man zspn-x ein, prüft das System dann anschließend automatisch, ob doppelte SPNs vorhanden sind. Im Optimalfall sollte wie hier stehen, dass keine doppelten SPNs gefunden werden. Sollte all das nicht zur Lösung des Problems führen, kann man den VMM-Agent manuell installieren. Falls auch dabei Probleme auftreten, da der VMM als .msi, also als MSI-Package installiert wird, kann man natürlich wie im vorher beschriebenen Fall das MSI-Logging aktivieren, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Da es viele Gründe für Fehler bei der Verwendung von Virtual Machine Manager geben kann, ist es schwer, eine Liste aller Fehler hier aufzuführen. Da habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal ein paar Tools vorzustellen, mit der man möglichen Fehlern auf dem Grund gehen kann. Den Anfang macht der bereits angesprochene Virtual Machine Manager Configuration Analyzer, kurz VMMCA. Der basiert auf dem Microsoft Baseline Configuration Analyzer in der Version 2, kann auf dem Virtual Machine Manager Management Server und auf den Hosts ausgeführt werden und macht im Endeffekt dasselbe wie der Baseline Configuration Analyzer, und zwar scannt er Hardware und Software, vergleicht die mit vorgegebenen Regeln und liefert dann da Fehlermeldungen und Warnungen, wo diese vorgefundene Hardware und Software von den vorgegebenen Regeln bzw. von dieser Optimalkonfiguration abweicht. Den Link dazu findet man in den weiterführenden Links zu diesem Video. Ich zeige kurz, wie das aussieht, wenn man den VMMCA ausführt. Dazu startet man den Microsoft Baseline Configuration Analyzer, wählt hier anschließend das Produkt, in diesem Fall den Virtual Machine Manager Configuration Analyzer, startet den Scan. Anschließend kann man sich aussuchen, ob man zum einen hier prüfen möchte, ob alle Updates installiert sind. Hier kann man die komplette VMM-Umgebung überprüfen lassen oder aber hier einen einzelnen Server. Ich möchte in diesem Fall, da es am schnellsten geht, nur einen einzelnen Server überprüfen. Ich gebe dafür den Servernamen an, jetzt wird der Scan gestartet. Dazu werden im Hintergrund einige automatisierte Skripte ausgeführt. Und anschließend sollte in einer Übersicht angezeigt werden, wo der Configuration Analyzer eine Abweichung zur Optimalkonfiguration gefunden hat. Hier sieht man Non-Compliant. Drei Fehler. Zum einen habe ich nicht alle Updates installiert bzw. stelle nicht die Update-Informationen zur Verfügung. Der WMI Virtualization Store ist in einem schlechten Zustand und WinRM ist zwar installiert und läuft, aber nicht in der unterstützten Version. Über Collected Data kann man sich auch anzeigen lassen, welche Daten genau abgerufen wurden und hier gesammelt wurden. Das Ganze kann man auch durchsuchen oder speichern. Sollte es zu Problemen kommen, kann man damit beginnen, die hier aufgeführten Fehler zu beheben. Möglicherweise ist das Problem anschließend gelöst. Ein weiteres Tool ist das Virtual Machine State Recovery Tool. Das Ganze ist nicht Teil des Virtual Machine Managers und löst auch keine Probleme. Allerdings behebt es den Ansichtsfehler in der Übersicht vom Virtual Machine Manager. Sollte also eine Maschine in einem dauerhaft fehlerhaften Zustand sein und das Ganze ist auf die Umgebung zurückzuführen bzw. sollte aktualisiert werden, wird aber nicht vom Virtual Machine Manager automatisch aktualisiert, kann man das Ganze hiermit automatisieren bzw. erzwingen. Dazu geht das Tool so vor, dass es sich mit der SQL-Datenbank verbindet und dabei den Virtual Machine Manager übergeht, das Objekt in der Datenbank direkt bearbeitet. Und zwar entfernt es das Objekt, das kann ein Host sein, ein Cluster, eine virtuelle Maschine oder ein Service. Das entfernt dieses Objekt temporär aus dem Virtual Machine Manager. Und wenn es nachher wieder eingefügt wird, sollte nach einem Refresh das Objekt wieder einen guten oder einen fehlerfreien Zustand haben, sofern der Fehler nicht mehr besteht. Auch das möchte ich kurz zeigen. Dazu starte ich das Virtual Machine Manager Recovery Tool. In diesem Fall sage ich, es soll sich mit dem auf diesem Gerät installierten SQL-Server verbinden, dafür die Windows-Authentifizierung verwenden statt der SQL-Authentifizierung. Jetzt wähle ich welche Datenbank. Für den Virtual Machine Manager ist das die Virtual Manager Datenbank. Anschließend, ich habe keine Cluster eingerichtet, daher wird hier nichts aufgeführt. Unter Host finde ich meinen Host, unter VM die virtuellen Maschinen, unter Service finden die Service angezeigt werden. Und in diesem Fall möchte ich den Zustand von dem Host aktualisieren. Dazu wähle ich ihn aus und klicke auf Recover. Anschließend wird der Host State resettet, der Agenten State wird resettet und die Health Monitore werden resettet. Und wäre der Zustand vorher fehlerhaft gewesen, der Fehler aber nicht vorhanden, wäre das somit aktualisiert worden. Ein Link zu diesem Tool findet sich ebenfalls in den weiterführenden Links zu dem Video. Das dritte Tool ist eigentlich kein alleinstehendes Tool, sondern mehr ein Package. Und zwar ist es das SCVMM 2012 MPS Reports Package. Das Package enthält mehrere Tools, die verschiedene Dinge erlauben. Unter anderem erlaubt es einem, einen Trace anzufertigen vom Virtual Machine Manager direkt, von Hyper-V oder von unterliegenden Services wie Bits, WinRM und WMI. Außerdem erlaubt es, wie der Name schon sagt, die MPS-Report-Daten zu sammeln und zu speichern. Und es enthält einen Client, um die angefertigten Trace-Dateien zu lesen. Der Link dazu ist, wie zu den anderen Tools, auch in den weiterführenden Links zu diesem Video. Und auch hier möchte ich kurz zeigen, wie das Programm aussieht und wie man es ausführt. Nach der Extraktion hat man dieses MPS-Reports-Verzeichnis. Darin befindet sich dann das MPS-Report-Tool. Wenn ich das ausführe, kann ich hier Maschinen hinzufügen oder Gruppen hinzufügen. In diesem Fall habe ich nur eine Maschine drin, das ist der Host selbst. Nun kann ich entweder hier auswählen, dass Tracing aktiviert werden soll und wenn ich Tracing aktiviere, wofür oder für alles. In diesem Fall aktiviere ich Tracing einfach mal für WMI. Jetzt sieht man, dass das Tracing für WMI gestartet hat. Über Disable Tracing kann ich das Tracing anschließend wieder beenden. Und über Collect WMI kann ich die Tracing-Daten dann sammeln und mir hier ausgeben lassen. Diese ETL-Datei lässt sich nun in dem enthaltenen Trace Viewer öffnen. Bevor ich das mache, möchte ich allerdings noch kurz die zweite Funktion zeigen, und zwar das Generieren von MPS-Reports. Dazu klicke ich einfach hier auf Generate Reports und wähle dann aus, welche Event-Logs enthalten sein sollen, welche Virtual Machine Manager-Logs enthalten sollen und ob andere Reports auch enthalten sein sollen, zum Beispiel das WMI-Diag-Report und die VMM-Service-Info. Wenn ich jetzt auf Generate klicke, wird der Report angelegt bzw. angefertigt und über diese Option kann ich auch auswählen, dass er anschließend direkt komprimiert werden soll. Das Ganze kann, je nachdem, wie viel man auswählt, auch etwas länger dauern. Ich starte das jetzt einfach mal im Hintergrund. Das ging erstaunlich schnell. Bei einigen anderen Reports und sollten viele Event-Logs vorliegen, kann es deutlich länger dauern. Jetzt findet man hier zum einen das Ganze gepackt, hier aber auch die einzelnen Reports nochmal, unter anderem zum Beispiel das Hyper-V-Event-Log, andere Event-Logs wie Application- und System-Event-Log, die VMM-Service-Info, die ich angefertigt habe bzw. habe zusammenstellen lassen und den WMI-Diag-Log. Hier drin kann dann nach Fehlern gesucht werden und somit die mögliche Ursache für Probleme, die bei der Installation oder bei der Verwendung aufgetreten sind, gefunden werden. Der Trace Viewer ist ein einfaches Tool, um Logdateien darzustellen. Hier kann ich die Logdatei jetzt auswählen. Anschließend muss ich angeben, wo die Datei gespeichert werden soll, denn er fertigt eine .cr-Datei, also einen VMM-Text-Log an. Wenn er das gemacht hat, öffnet er die Datei, da während der Zeit vorhin nicht viel passiert ist, steht dort nichts Interessantes drin, aber so funktioniert es im Endeffekt. Im weiteren Verlauf des Videos möchte ich kurz über Möglichkeiten sprechen, Probleme für WMI oder in der Verwendung von WMI und Bits zu finden. Anfangen möchte ich dabei mit WMI. WMI ist das die Windows Management Instrumentation. VMM verwendet die, um einen Zugriff auf Systeminformationen sowohl lokal als auch auf entfernten Geräten zu haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu testen, ob WMI funktioniert. Sollte WMI nicht funktionieren, schlägt die Verwendung vom VMM häufig fehl, gerade was die Kommunikation zu Remote-Servern betrifft. Das Ganze lässt sich zum einen mit wbemtest.exe testen. Das zeige ich zunächst. Dazu starte ich einfach in der Kommandozeile wbemtest.exe. Daraufhin öffnet sich dieses Tool und hier kann ich jetzt über Connect eine Verbindung zu einem Namespace herstellen. Wie hier schon aufgeführt, gibt es drei Namespaces, die am interessantesten sind zu testen. Zum einen den Root CIMV2. Der Namespace sollte erreichbar sein, zeigt, dass der WMI-Service verfügbar ist. Dann gibt es den Virtualization-Namespace, der zeigt, dass der Hyper-V-Namespace verfügbar ist. Und den SCVMM-Namespace, der vom VMM-Agenten verwendet wird. Die alle drei Namespaces sollten verfügbar sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das eine mögliche Fehlerursache. In dem Fall verbindet er sich automatisch, schlägt er vor, sich mit dem CIMV2-Namespace zu verbinden. Über einen Klick auf Connect passiert das auch schon. Und wie ich sehe, funktioniert der Namespace einwandfrei. Genauso kann ich den Virtualisierungs-Namespace testen, indem ich das Ganze durch Root-Virtualisierung ersetze. Auch hier funktioniert die Verbindung. Oder aber durch Root-SC-VMM. Und auch das funktioniert. Wenn ich die Verbindung auf einen Remote-Server testen möchte, mache ich das, indem ich vor den Ort bzw. den Namen des Namespaces einfach den Server selbst schreibe. In diesem Fall teste ich die Verbindung zum Server Talium, dort in den WMI Service Namespace, indem ich Talium Root CIMV2 eingebe. Und auch hier funktioniert die Verbindung fehlerfrei. Genauso kann ich hier natürlich die Verbindung in andere Namespaces testen, zum Beispiel in den Virtualisierungs-Namespace. Und auch das funktioniert. Ein weiteres Tool für die Verwendung oder in Verbindung mit WMI ist das wmi-management.msc. Das Ganze ermöglicht einem, Rechte auf Namespaces zu verändern. Möglicherweise schlägt eben WMI fehl, weil nicht die benötigten Rechte auf den Namespace vorhanden sind. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt bin ich mit dem lokalen Namespace verbunden. Über Eigenschaften, Security kann ich mir die einzelnen Namespaces anzeigen lassen und zum Beispiel hier die Sicherheitseinstellung vom CIMV2 Namespace lokal und darüber sehen, wer Zugriffsrechte darauf hat. Eine weitere Möglichkeit, WMI zu testen, ist direkt über die Kommandozeile, ohne ein zusätzliches Tool zu verwenden. Das Ganze funktioniert mit den hier angegebenen Befehlen, auch das zeige ich kurz. Dabei kann ich sowohl lokal eine Verbindung herstellen über WMIC, in diesem Fall wieder zum Namespace Root CIMV2, als auch Remote, indem ich noch die Node, also den Server dazu angebe, in diesem Fall wieder Talium, indem ich eine Verbindung zum Root CIMV2 Namespace auf diesem Server herstelle, sehe ich, dass die Verbindung von hier zu dem Server einwandfrei funktioniert. Dann kommen wir nun zu BITS. BITS ist der Background Intelligent Transfer Service, der verwendet wird, um Dateien zwischen Client und Server zu übertragen. Im Fall vom VMM insbesondere um größere Datenmengen zu übertragen. BITS lässt sich sowohl über die Kommandozeile als auch über PowerShell testen. Ich möchte das gerne beides machen. Zunächst teste ich, ob der Service funktioniert, indem ich die PowerShell nutze. In der PowerShell lade ich über BITS einfach eine Datei herunter. Und zwar sage ich in diesem Fall, dass der BITS-Transfer gestartet werden soll von der Quelle. Ich lade von Microsoft jetzt eine Datei herunter und gebe an, dass die auf dem Desktop ausgegeben werden soll bzw. gespeichert werden soll als bitstest.msi. Sollte BITS funktionieren, sollte die Datei jetzt heruntergeladen werden und auf dem Desktop angelegt. Die Datei wurde angelegt Und wie man in der Ansicht sieht, steht im oberen Teil, dass es ein File-Transfer über Bits ist. Der Test kann sowohl auf dem Management-Server als auch auf dem Host gemacht werden, um auf beiden zu überprüfen, ob Bits funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, Bits zu testen, ist über die Kommandozeile. Das Interessante bei diesem Test ist, dass Bits auf die gleiche Art und Weise verwendet wird, wie Bits auch vom Virtual Machine Manager verwendet wird. Das Ganze passiert, beziehungsweise kann man über den hier unten angegebenen Befehl ausführen. Auch das möchte ich kurz zeigen. Dazu wechsle ich wieder in die administrative Kommandozeile. Füge diesen Befehl ein. Der Befehl nutzt WinRM, um einen Job zu kreieren. In diesem Fall einen Bits Client Job mit dem Display-Name TestJob. Dieser Job soll von dieser hier angegebenen URL http://download.microsoft.com download PowerShell Setup AMD64.msi runterladen. Diese Datei existiert nicht. Damit stelle ich sicher, dass nicht irgendeine Datei heruntergeladen wird. Und an diesem Ort localfile c-users-desktop-channel-9.txt speichern. Auch die Datei existiert nicht, damit stelle ich sicher, dass nichts überschrieben wird. Das ist von vornherein ohnehin nicht wichtig. Dass der Bits-Transfer funktioniert, habe ich mit dem Befehl in der PowerShell schon überprüft. In diesem Fall möchte ich nur wissen, ob über WinRM ein Job erstellt werden kann, so wie der Virtual Machine Manager es auch nutzen würde. Dazu führe ich den Befehl aus. Und sehe dann hier im CreateJobOutput, dass dem Ganzen eine ID zugewiesen wurde und dieser Job somit existiert. An und für sich könnte ich den Job somit schon wieder löschen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über bitsadmin list all users diesen Befehl sich eine Übersicht aller existierenden Jobs anzeigen zu lassen. Und wie hier zu sehen ist, existiert aktuell ein Job, der Testjob mit der hier oben ebenfalls angegebenen ID. Das ist der Job, den wir soeben erstellt haben. Das hat also funktioniert. Über diese ID kann ich den Job jetzt auch wieder löschen. Dazu gibt es einen weiteren WinRM-Befehl, der auch in dem Video zu sehen ist, beziehungsweise in der Präsentation. Und über eben diesen Befehl lösche ich auch hier jetzt den Job. Wie jetzt zu sehen ist, ist aktuell kein Job mehr vorhanden. Hier auf dieser Folie ist der angesprochene Job zu sehen. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, zur Agentenkonnektivität. Die Agentenkonnektivität beschäftigt sich hauptsächlich mit dem eben schon angesprochenen WinRM, mit dem Windows Remote Management. Das Ganze muss lokal und remote konfiguriert sein. Den Konfigurationstest kann man lokal mit dem Befehl WinRM-ID ausführen oder auf einem entfernten System mit dem Befehl WinRM-ID-R Doppelpunkt an den Servername. Das Ganze möchte ich einmal kurz zeigen. Das heißt, WinRM-ID testet den lokal und WinRM-ID-R Doppelpunkt Servername testet ihn auf dem entfernten System. Sollte einer dieser Tests fehlschlagen, also die Ausgabe anders aussehen wie in diesem Fall, kann man über WinRM-QC eine Schnellkonfiguration ausführen. Dabei wird auch die Konfiguration der Firewall angepasst und so weiter. Anschließend sollte es normalerweise funktionieren. Sollte auch das nicht das Problem lösen, müsste man über ein Tracing weitere Ursachen für die Fehler finden. Allerdings ist das für dieses Video etwas zu umfangreich und kommt möglicherweise in einem späteren. Sollte nur der Remote-Test fehlschlagen, würde ich, bevor ich weitere Schritte durchführe, mich allerdings auf dem betroffenen System anmelden und dort lokal testen, ob WinRM-ID funktioniert. Sollte der Test funktionieren und nur der Remote-Test hat nicht funktioniert, ist es auf ein Firewall-Problem zurückzuführen. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit einem dieser Hinweise helfen kann und ein Problem so behoben werden kann. Abschließend bedanke ich mich noch für Ihre Aufmerksamkeit.